Hi Eva, die Verbindung steht so, wie es aussieht. Schön,
Ja,
dass du
da.
das mitgenommen hast heute bei gefühlten 80 Grad im Schatten. Alles klar bei dir, können wir loslegen?
Ja, können wir loslegen. Ich stehe mit Baufuß
Super.
auf meinem kühlen Boden und suche hier meine grauen Zellen oben im Gehirn ein bisschen abzukühlen.
Okay, wunderbar, auf die richtige Betriebstemperatur kommen sozusagen, ja.
Genau, wir versuchen es.
Okay, wir haben ja schon wegen der Verbindung ein paar Mal abbrechen müssen, etc. Aber das kriegen wir schon hin. Als
Ja.
allererstes mal die Frage grundsätzlich: Warum kommen Menschen eigentlich zu dir? Gibt es da so ein einheitliches Thema, was alle verbindet? Oder ich meine, du hast ja schon gesagt, es gibt da ganz unterschiedliche Gründe, angefangen von Spinnenangst, Schlangen, Angst vor Schlangen oder auch Höhenangst, aber auch, ich nenne es mal mehr tiefere Themen in Anführungszeichen. Gibt es da ein Thema, was sich so durchzieht, oder ist es wirklich komplett querbeet durch alles, warum Menschen zu dir kommen?
Es ist eigentlich schon relativ querbeet, warum Menschen zu mir kommen. Ich meine, Menschen kommen immer dann eigentlich zu einem psychologischen Berater oder zu einem Psychotherapeuten, wenn sie das Gefühl haben, sie sind quasi in der Sackgasse. Sie kommen nicht mehr klar, sie wissen nicht, was los ist. Sie sind unglücklich, unglücklich im Job, unglücklich in der Beziehung, haben Probleme oder haben auch gesundheitliche Probleme. Es gibt ganz, ganz, ganz vielfältige Themen, weshalb Menschen zu mir kommen.
Also ich persönlich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch die Schlafwerkstatt in Stuttgart-Feuerbach. Die haben Flyer gehabt und in dem Flyer bist du dann auch kurz aufgetaucht in Form von einem Vortrag, einem geplanten Vortrag
Genau.
zum Thema emotionale Altlasten entdecken und auflösen mittels von einem
Kinesiologischer Muskeltest.
Dankeschön, Dankeschön. Ja. Mittels dieses Muskeltests. Und ja, das hat mich natürlich erstmal getriggert als Personal Trainer sowieso. Wie funktioniert dieser Test? Wann wendest du ihn an?
Okay, ich schicke vielleicht einfach mal voraus, damit man versteht, wie man den überhaupt anwenden kann. Also es ist einfach Folgendes. Wir gehen einfach davon aus, dass wir Menschen eigentlich alles speichern, was uns jemals passiert ist, was wir erlebt haben, positive Erlebnisse, negative Erlebnisse, Ängste. Es ist alles in unseren Zellen gespeichert. Meistens dann im Unterbewusstsein, weil manchmal kann man sich wirklich nicht mehr daran erinnern, wo jetzt eine bestimmte Problematik herkommt. Weil wenn wir uns daran erinnern könnten, dann könnten wir es vom Verstand her wesentlich besser lösen. Die Problematik sind meist die Themen, die im Unterbewusstsein versteckt sind. Und da hilft uns natürlich der kinesiologische Muskeltest sehr gut. Das zum Beispiel eine Einstiegsfrage. Also ich will es jetzt nicht, es kann jeder im Internet nachlesen, wie es jetzt genau abläuft, aber ich will nur so viel dazu erklären, dass es ist wie eine Art Lügendetektor. Wenn wir eine falsche Aussage treffen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich getestet werde, und sagen muss, ich heiße Hugo, dann wird mein Unterbewusstsein sagen, Moment mal, du lügst, du heißt nicht Hugo, du heißt Eva, dann wird mein Muskel, dann kann ich, bin ich nicht so stabil sozusagen in meinem Muskel, dann kann ich diesen Druck nicht halten, den der Therapeut dann auf meinen Arm oder je nachdem, wo wir testen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich benutze gerne den Arm. Dann wird einfach der Muskel schwach, weil es einfach nicht stimmt, weil es eine falsche Aussage ist. Und so können wir uns natürlich auf Spurensuche machen und einfach mit Frage und Antwort den Körper, das Unterbewusstsein mittels des Muskeltestes antworten lassen, sozusagen, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken.
Also konkretes Beispiel. Ich habe Angst vor Schlangen. Das heißt, du triffst dann diese Aussage und machst dann diesen Test. Das heißt, du baust da Spannung auf, Druck. Das hast du mir auch mal gezeigt, wie das funktioniert. Und wenn das der Wahrheit entspricht, heißt also, wenn derjenige wirklich denkt oder wenn es so ist, dass er Angst vor Schlangen hat, dann wird sich der Muskel anspannen, richtig, und Widerstand geben.
Genau, dann sagt mein Unterbewusstsein, ja, stimmt, genau, ich habe Angst vor Schlangen.
Okay, das ist also schon mal
Diesmal.
das ist also
Genau.
schon mal der erste Schritt. Dann hast du den Lügendetektor aktiviert und dann hast du herausgefunden, dass derjenige Angst vor Schlangen hat. Das heißt, okay, erkannt. Wie gehst du dann her und löst sowas auf oder wie überschreibst du dann die Information in Richtung, ich habe keine Angst mehr vor Schlangen?
Ja, das ist jetzt wieder, da machen wir jetzt noch mal ein bisschen ein anderes, komplexeres Thema auf. Wenn jetzt, gut, wenn mir jetzt eine Giftschlange begegnet irgendwo in Afrika, dann ist es berechtigt, dass ich Angst habe. Aber wenn mir eine Blindschlange im Wald begegnet und ich renne schreiend davon, die tut mir nun wirklich nichts, dann ist es, dann behindert mich das, dann. Oder wenn ich überhaupt Angst habe, in den Wald zu gehen, weil ich denke, letzte Woche ist mir eine Blindschleiche begegnet, dann ist da und ich gehe dann gar nicht mehr raus, dann wäre es schon sinnvoll, man würde danach gucken und würde das auflösen. Da schwenke ich jetzt eigentlich in der Regel auf ein bisschen an, gehe ich ein bisschen anders ran. Da würde ich dann zum Beispiel mir den Patienten hernehmen und sagen, jetzt stell dir mal vor, wie die Schlange jetzt an dir hochkriecht. Und da unser Gehirn keinen Unterschied machen kann, das ist natürlich, kann heftig sein, aber ich bin ja dabei. Und die Schlange ist ja nicht da, die ist ja nur im Kopf da, aber da merkt man schon allein, dass allein der Gedanke daran was auslöst. Und dann gibt es einfach Meridianklopftechniken, Entkopplungstechniken, wie ich einfach dieses Thema angehen kann und auflösen kann. Also jetzt mal einfach, es würde jetzt zu weit führen, das ganz genau zu beschreiben, aber es funktioniert.
Ja, ich meine, vielleicht ist ja auch der eine oder andere daran interessiert, der zuhört und sagt, ich habe echt Angst vor Spinnen oder Schlangen oder irgendwas anderes. Und also so wie ich rausgehört habe, du konfrontierst denjenigen eigentlich dann direkt damit und sagst, hey, guck mal, die Schlange kriecht jetzt hoch und machst aber dann parallel eben auch diese Klopftechniken, die dann bewirken sollen, dass er mit der Situation einfach klarkommt oder dass sich dann diese Angst irgendwie auflöst oder dass er damit besser umgehen kann. Kann man das so sagen?
Ja, so in etwa. Also man hat irgendwie herausgefunden, dass ein Gedanke oder eine Vorstellung auch nur so circa 33 Sekunden gehalten werden kann. Und wenn ich während dieser 33 Sekunden oder 30 Sekunden in etwa einfach diese Entkopplungspunkte, gibt es verschiedene Entkopplungspunkte, beklopfe sozusagen, dann merkt der Kunde, Klient, Klientin, schon, dass einfach dieser Druck, diese Angst, diese Ekel oder sowas so ganz langsam nachlässt. Und das ist einfach schon mal so ein erstes Zeichen. Und es löst sich dann, es kann sich dann relativ schnell wirklich in Wohlgefallen auflösen, sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen wirklich wie Hokuspokus, aber ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Nee, ich finde es klasse, absolut. Also, das ist ja dann eigentlich ein ziemlich einfaches Verfahren, eine simple Herangehensweise. Und du wendest es an bei. Also auf körperlicher Ebene, du hast ja gesagt, es wird quasi abgespeichert alles und du bedienst dich des Unterbewusstseins. Wie ist es allerdings bei ein bisschen komplexeren Sachen? Also ich weiß nicht, welches Beispiel man da jetzt konkret heranziehen kann, aber ist denn nicht auch ein wichtiger Bestandteil, dass du den Leuten hilfst, irgendwo auch zu sich selbst zu finden, Zugang zu sich selbst zu finden? Denn es gibt ja auch viel komplexere Sachen als einfach eine Furcht vor irgendeinem Tier oder sonstiges.
Ja,
Und viele
klar.
denken mal auch einfach zu dir, weil vielleicht der Antrieb nicht da ist oder auch Klarheit im Leben allgemein fehlt, was sie machen wollen. Das heißt, sie wissen gar nicht, was sie machen wollen. Es gibt keine Leidenschaft mehr in ihrem Leben, keine Passion für irgendwas. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit oder wie gehst du da heran, eine Leidenschaft zu finden, zu entdecken oder im Allgemeinen gefragt, das Warum im Leben von einem Menschen wieder zu aktivieren, in Anführungszeichen.
Ja, also ich denke, bei sehr vielen Menschen ist einfach so ein grundsätzliches Problem, dass sie so einen tiefen Glaubenssatz in sich drin haben, ich kann das nicht. Ist jetzt ganz banal. Haben wir ganz oft gehört, hat jeder von uns gehört, von seinen Eltern, von Erwachsenen, als wir Kind waren. Nein, da bist du noch zu klein, das kannst du nicht. Und wenn sowas dann nicht durch positive Erfahrungen einfach überschrieben wird, sozusagen, dieser Glaubenssatz. Wenn der immer noch drin hängt, ich kann das nicht, dann wird uns das ein Leben lang eigentlich begleiten. Dann steckt es tief in uns drin. Wir fangen was an Und der kleine Kobold in unserem Unterbewusstsein sagt, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und so wird uns unser Unterbewusstsein immer wieder boykottieren. Und deswegen machen wir immer wieder die gleichen Fehler, weil wir immer wieder nach dem gleichen Muster vorgehen. Und das ist so ein Teufelskreis dann. Wir machen dann keine positiven Erfahrungen. Wir werden immer wieder da drin bestärkt. Wir können das ja nicht. Also um es jetzt einfach mal bei diesem einfachen Beispiel nur, ich kann das nicht. Ich bin ein Versager. Also, verstehst du, ich meine? Und das hängt dann wirklich so tief drin, dass es uns immer wieder quasi klar macht, ja, du bist ein Versager. Es boykottiert uns permanent. Und wenn ich jetzt einfach mal mich auf die Suche begehe, wann ist dieses Gefühl das erste Mal entstanden? Dann kann ich wirklich im Hier und Jetzt quasi dieses Gefühl wieder an dieses Gefühl wieder rankommen und kann es auch quasi entkoppeln. Weil wir hatten es vorher schon besprochen, unser Unterbewusstsein macht oder unsere Gedanken sind in dem Moment, wo wir dran denken, total real, wenn wir uns. Gehen wir nochmal auf das Thema Schlange zurück. Jemand, der sich von der Schlange ekelt oder Angst hat vor der Schlange, wenn ich dem ein breites Bild erzähle von der Schlange und was die jetzt macht, dann stehen im wahrsten Sinne des Wortes die Haare zu Berge. Und die Angst ist genauso real, ob die Schlange jetzt nun da ist oder nicht. Oder wir kennen es alle, wenn wir eine schlimme Erfahrung gemacht haben oder irgendwas, was uns sehr geängstigt hat, schon allein, wenn wir da dran denken. Kennst du sicherlich auch, jeder hat solche Situationen schon gehabt. Wenn wir da dran denken in die Situation, dann geht schon auf einmal unser Puls wieder hoch.
Oh ja.
Also es kommt sofort, obwohl ja keine reale Gefahr da ist, allein der Gedanke. Und das können wir uns aber auch wieder zunutze machen, dass wir Situationen aus der Vergangenheit wieder herholen, diese Emotionen einfach anschauen und sie im Hier und Jetzt lösen, was damals war. Klingt vielleicht ein bisschen wenig, ja,
Komm.
klingt vielleicht ein bisschen dubios, aber es funktioniert ganz wunderbar.
Ja, ich meine, du hast ja auch gesagt, oder sagen wir mal, fragen wir mal andersrum, wie viele der Leute, die zu dir kommen, wissen denn eigentlich Bescheid über das, was sie brauchen? Klar, Höhenangst, da bin ich mir relativ klar drüber, ich komme zu dir wegen Höhenangst. Aber wie viele der Leute kommen zu dir, ohne genau zu wissen, was sie eigentlich plagt, in Anführungszeichen?
Auch sehr viele
Das
eigentlich.
heißt, da musst du ja erstmal herausfinden, was der Person fehlt, oder? Im Gespräch.
Ja, ich meine, meistens hat man ja schon, ich meine, tief innen drin weiß die Person selber ganz genau, was ihr fehlt. Und das müssen wir einfach versuchen zu ergründen. Ich kann das, jedes unterschiedlich, der eine fühlt sich wohl. In gewissen, fühlt sich wohl draußen in der Natur, der andere fühlt sich wohl, wenn er Sport macht, der andere fühlt sich wohl, wenn er. Also jeder hat ja ganz unterschiedliche Themen, die ihm gut tun und wo er sich wohlfühlt. Und das muss man einfach versuchen, rauszufinden, was bin ich, was tut mir gut, wo bin ich mit mir eins, wo fühle ich mich stabil, wo habe ich das Gefühl, ich bin in meiner Mitte, sagen wir es mal so, hört man auch so oft. Es ist schon ein bisschen abgedroschen hier. Finde zu deiner Mitte. Aber letztendlich ist es schon ein ganz wichtiger Punkt, sich selber zu erkennen, zu sagen, was tut mir gut, was möchte ich, für was stehe ich, wer bin ich? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Kennt jeder das Buch? Wird schon
Ja,
sehr philosophisch.
von Richard David Precht, glaube ich, gell, war das.
Ja, genau.
Ja, ich denke auch, ganz viel hat damit zu tun, dass es Blockaden gibt, Blockaden, die eigentlich selbst gemacht sind, weil wir uns gewisse Dinge auch nicht erlauben zu tun. Und die Frage ist halt, Frage und gleichzeitige Feststellung ist, dass wir ja permanenten Film bei uns oben laufen lassen, im Kopfkino da oben. Und die Frage ist ja, wie können wir da den richtigen Film laufen lassen? Weil jede Erinnerung, die wir haben, oder jeder Glaubenssatz kann auch dazu genutzt werden, dass wir uns selbst damit foltern oder selber sabotieren. Und manchmal machen wir das auch bewusst. Und ich würde sogar behaupten, daraus kann eine Abhängigkeit entstehen. Weil wie du gesagt hast, ich kann das nicht oder mir wurde irgendwann gesagt, ich bin da zu blöd dazu oder wie auch immer. Und ich entwickle quasi so ein Momentum daraus, so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Neuro, so eine Neuronenverzweigung im Gehirn, die ich dann immer wieder aktiviere, die mich in Schlüsselmomenten dann daran hindern, quasi das zu tun, was ich eigentlich tun will. Und oftmals sind auch andere natürlich sehr, sehr wichtig in dem ganzen Gefüge, dein Umfeld. Denn ich habe mal gehört, neulich, die Frage oder die vier Wörter, die Träume zerstören oder das, was du eigentlich tun willst, sind, was werden andere denken? Das ist eine ganz wichtige Frage. Aber ich sehe gerade, wir haben jetzt schon eine gute Viertelstunde. Einfach so, dass wir der Frage dann nochmal im nächsten Segment auf den Grund gehen und machen hier einen kurzen Cut und eine kurze Erfrischungspause, okay?
Das machen wir, eine Erfrischungspause. Bis dann.
Okay, perfekt.
Ciao.
Ja, bis gleich, ciao. Alright, wir sind zurück. Eva, lass uns jetzt nochmal zusammenfassen vom letzten Segment. Und zwar hatte ich ja die Frage gestellt bezüglich des Filmes, in Anführungszeichen, den wir da oben laufen lassen im Kopfkino und wie wir es schaffen, quasi die richtigen Filme laufen zu lassen. Denn jede Erinnerung, die wir uns wieder vorspulen oder vorspielen im Körper, die hat ja auch eine gewisse Wirkung und triggert irgendwas in uns. Und wie sieht es bei dir so in der Praxis aus? Also wie schaffst du das, den Menschen quasi auf den richtigen Weg zu bringen? Und wie lange dauert so ein Veränderungsprozess? Natürlich ist es mit Sicherheit individuell, aber wie lange dauert es ungefähr und nutzt du dann diesen Muskelfunktionstest auch bei jedem oder wie ist das?
Also, ich nutze sehr gerne den Muskelfunktionstest, weil ich schnelle, sehr exakt Zugang zum Unterbewusstsein kriege, wo wir hatten es im vorigen Segment schon besprochen, wo eigentlich alles, was uns jemals widerfahren ist, gespeichert ist. Und insofern komme ich sehr schnell auf Blockaden, auf versteckte Ängste, auf Emotionen. Wir können uns Situationen anschauen, wo diese Emotionen, diese Gefühle, diese Blockaden zum ersten Mal aufgetreten sind und können sie wirklich, gibt es verschiedene Methoden, das führt jetzt zu weit, das im Näheren zu erklären. Es gibt Meridianklopftechniken, also wir können relativ schnell Dinge da auflösen und schon allein das zu erkennen, wo drückt der Schuh. Manchmal sieht man auch sofort an dem Klienten, wenn man auf den Punkt kommt, da werden die Augen wässrig und man merkt, man hat einen Punkt berührt, da drückt der Schuh. Und allein schon dieses Gefühl, einfach mal diese Emotionen mal zuzulassen, die man eigentlich immer unter den Teppich gekehrt hat und mit denen man eigentlich immer gelebt hat, denen mal Raum zu geben und mal sie auch wertzuschätzen und zu sagen, Gefühl oder Angstgefühl zum Beispiel, du hast mir damals sehr geholfen, als ich noch Kind war, da war das auch richtig, aber jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich es anders einschätzen. Allein das ist manchmal schon die halbe Miete. Ansonsten gibt es natürlich, wie ich schon am Anfang sagte, Meridianklopftechniken, in denen man quasi entkoppeln kann, diese Emotion von unserem denkenden Verstand. Und da kann man dann wirklich auch schon manchmal Sekundenerfolge erzielen. Und ich schicke in der Regel die Menschen dann heim und sage so, und jetzt einfach mal setzen lassen, einfach mal gar nicht drüber nachdenken, einfach mal abwarten, was passiert, nicht jetzt irgendwie verkrampft, oh, jetzt muss ich was tun, sondern einfach mal lassen, mal abwarten. Und wenn ich dann Wochen später mit ihnen über das Thema spreche und dann gucken sie mich manchmal, habe ich schon erlebt, gucken sie manchmal an und sagen, och, das ist jetzt überhaupt gar kein Problem mehr für mich. Das habe ich eigentlich völlig vergessen. Stimmt, da war mal was, aber es berührt mich nicht mehr. Es tut mir nicht mehr weh, es macht mir keine Angst mehr, es verletzt mich nicht mehr, es ist gut.
Welche Rolle nimmt denn Sport oder Bewegung ein? Empfiehlst du das manchmal? Gehst du vielleicht mit den Leuten auch raus? Machst du kleinere Sporteinheiten? Oder ist es bei dir nur auf, ich sag mal, das Gespräch ausgerichtet, auf die Klopftechniken etc.?
Also es ist schon überwiegend darauf ausgerichtet. Also die schicke ich dann zu dir zum Sport machen,
Oh,
weil du
jetzt kommt das Geheimnis. Du lüftest das Geheimnis. Oh.
genau, ich schicke sie dann zu dir. Was ich schon hin und wieder gemacht habe, dass ich, wenn ich zum Beispiel verspürt habe, dass jemand, ich hatte eine Klientin, die hatte so eine unsägliche Wut in sich, die sich nie äußern durfte, die sie immer, weil man ist ja immer lieb, man ist ja immer brav, die sich eigentlich nie, die nie Raum nehmen durfte. Da haben wir dann ausgemacht, dass wir uns im Wald treffen, an einem einsamen, da kenne ich so einsame Waldstücke, wo einen wirklich niemand hört, wo man einfach mal nur schreien kann, einfach seine Wut rausbrüllen kann. Und das tut einfach richtig gut.
Ja.
Also ich gehe schon auch hin und wieder raus und ich brauche auch keinen Raum. Wir können diese Dinge, kann man im Prinzip auch auf einer Parkbank, wo man ungestört ist, wo niemand vorbeiläuft, in Ruhe machen. Also Natur ist für mich schon auch was sehr, sehr Wichtiges. Aber jetzt weniger von der sportlichen Seite her, sondern einfach auch vom dieses Wunder der Natur. Da es ist auch schon oft ein Schlüssel zu Menschen zu sagen, Mensch, schau mal oder schauen Sie mal, wie toll das hier ist
Ja.
und wie schön das hier ist und wie die Vögel zwitschern und
Ja, im
schweifen wir schon wieder ab.
einfach mal im Moment zu leben
Im
und nicht in
Moment
der
zu leben,
Vergangenheit oder
genau.
in der Zukunft, weil das ist auch so ein
Ja.
menschliches Merkmal, überhaupt nicht da zu sein, sondern schon einfach mit dem Kopf wo ganz anders zu sein. Und das, was ich so raushöre, ich hatte ja anfangs gefragt, gibt es denn irgendwas, was alle verbindet, ein großes Thema? Das, was ich so raushöre, ist, zu sich selbst zu finden insgesamt. Das heißt, letztendlich hilfst du den Leuten, zu sich selbst zu finden. Die Frage, die ich gestellt hatte mit der Leidenschaft, dem Zugang zu sich selbst, du hattest gesagt,
Ja.
dass du den Leuten Wertschätzung schenkst, dass du quasi, ja, wie ein Coach eben oder ein Therapeut agiert, als Spiegel eigentlich für die Leute agierst und viele Fragen stellst, etc. Und auf dem Weg, in dem Prozess dann eben der Kunde sich mehr und mehr selber entdeckt.
Ja.
Und
Ja.
ja, also ich denke, dass die Veränderung im Endeffekt am besten dadurch eingeleitet wird, also von meiner Erfahrung aus, wenn man Routinen etabliert, besonders morgendliche Routinen. Das heißt, wenn man sich gewisse Ziele visualisiert, wenn man also idealerweise morgens das Ganze macht, weil morgens setzt sich das richtig schön frisch im Kopf und sich
Ja.
im Endeffekt darauf fokussiert, wo es hingehen soll. Sowohl, wenn man sich das aufsagt, als auch aufschreibt. Und wichtig ist, dass man das nicht nur einfach abarbeitet, sondern dass man diese Routine sehr frisch und lebendig gestaltet und einfach mit Leben füllt und das auch abwechselnd macht. Also es geht einfach darum, 5 Minuten quasi sein Leben schon mal gedanklich vorzuplanen. Und das macht einen Riesenunterschied, finde ich, im gesamten
Ja.
Tagesablauf und auch von der Lebensqualität her. Einfach diesen Plan zu haben, mal mit einem Plan durchs Leben zu gehen.
Ja, oder auf jeden Fall zumindest morgens einfach mal ich nenne es jetzt einfach mal ganz banal, mit guten Gedanken den Tag starten. Und sich schöne Dinge visualisieren und Dinge, bei denen einem das Herz aufgeht, wo man wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Also ich muss eine kleine Geschichte erzählen, wieder von einer Pfarrerin, was ich morgens gehört habe. Sie hat gesagt, sie nimmt immer, ich glaube, Bohnenkerne oder irgendwas Kleines in die rechte Tasche. Und wenn sie was sieht, wo sie sich drüber freut, sie sucht eigentlich den ganzen Tag dann immer irgendwie, sucht, also in Anführungszeichen, beachtet auch die Dinge, die schön sind, die ihr Freude machen, die positiven Dinge. Und dann legt sie immer was rüber in die andere Tasche. Und so kann sie es im Prinzip am Abend nochmal auch beim Einschlafen nochmal den Tag Revue passieren lassen und sich eigentlich an diese ganzen positiven Dinge erinnern.
Das ist eben die Herausforderung, die tägliche Herausforderung, die Aufgabe, sich dahingehend im Gehirn zu winden, dass man einfach mit der Zeit dann diesen Blick dafür gewinnt, finde ich. Denn es gibt heutzutage tausend und einen Weg, wie man sich ablenken kann. Und vor allem auch, was wir sehr gerne machen, ist dann, okay, ich merke, dass es irgendwas gibt in mir, was ich machen möchte. Ein Gefühl, das ich eigentlich ergründen sollte. Aber weißt du was? Gehen wir doch einfach jetzt mal zum Klaus und reden über seine Probleme. Und es ist eine tolle Rechtfertigung für mein Ego. Ja, ich gehe jetzt einfach zu irgendjemand anderem und rede über seine Probleme. Ich helfe ihm. Ja, habe ich auch was Gutes gemacht, klar. Aber es ist letztendlich wieder so ein Escape, so eine Flucht vor sich selber. Und
Ja.
Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, Jung, also Carl Jung oder Sigmund Freud hat auch gesagt, man muss sich auch erstmal selber aushalten können, dass man
Ja.
überhaupt mit sich selber klarkommt. Schaffst du
Ja.
es überhaupt 10 Minuten nur mal still da zu sitzen, ohne komplett irritiert und verwirrt zu sein? Und da, also da wird es interessant, finde ich.
Ja, da gibt es natürlich dann auch wieder Techniken, wo man helfen kann. Also jetzt schweifen wir schon wieder ab in die andere Richtung. Da gibt es wunderbare Atemtechniken, wenn man sich auf den Atem konzentriert. Das kennst du aber auch, machst du wahrscheinlich auch mit deinen
Ja,
Klienten, weil so.
selbstverständlich. Ja, der Atem ist sowieso alles, absolut. Ja, super gut. Dann lass uns doch hier einfach mal einen kurzen Cut machen und dann möchte ich noch mehr auf das Thema Selbstheilungskräfte eingehen und dem Thema sollte man auf jeden Fall dann noch ein separates Segment widmen. Okay?
Gut, also,
Gleich.
bis später. Ciao.
Ciao. Und wir sind zurück mit dem Thema Selbstheilungskräfte. Eva, was würdest du denn sagen? Wie viel ist Selbstheilung im Prozess deines Coachings oder ja, wenn du deine Behandlung machst, wie viel ist Selbstheilung und wie viel ist Heilung von außen, also tatsächlich von dir aus gesehen?
Also Markus, ich würde sagen, das sind, also Selbstheilung ist quasi 100%, weil der Mensch heilt sich selber. Ich kann zwar einen Anstoß geben, kann ihn unterstützen in seiner Selbstheilung, kann ihn motivieren, aber wenn ein Heilprozess stattfindet, findet es immer im Menschen selber statt. Also meiner Meinung nach.
Ja, ich finde es ein sehr, sehr, sehr spannendes und wichtiges Thema. Bei dir auf der Webseite steht ja auch das Thema Eigenverantwortung ganz groß geschrieben. Eigenverantwortung für sein Leben und seine Gesundheit zu nehmen, ja, zu nehmen oder eigenverantwortlich eben an sein Leben, seine Gesundheit ranzugehen. Und dazu habe ich auch Beispiele, einige Beispiele aus meiner Trainertätigkeit, wo ich sage, hier ist ganz klar Selbstheilung vonstatten gegangen. Ein Beispiel ist, dass ich eine Kundin hatte, und das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, und die ist vor dem Kurs zu mir gekommen, also eine Kursteilnehmerin, und die hat ein ziemlich großes Geschwür gehabt oberhalb von der Brust. Wollte dann im Endeffekt von mir wissen, Markus, was kann ich tun? Ich war schon bei gewissen Ärzten. Die Ärzte haben dann relativ schnell gesagt, das müsste man entfernen. Und gibt es noch einen anderen Weg, das Ganze mal ein bisschen sanfter anzugehen? Oder vielleicht auch, dass es irgendwie dann ja einfach so abschwillt, weil sie war ein bisschen ratlos und meine erste Aussage war erstmal keine Panik, mach dir keinen zu großen Kopf. Das ist natürlich leichter gesagt als getan in der Situation, klar, aber keine Panik, weil das ist schon mal ganz wichtig. Wie fühle ich mich gerade? Wie viele Stresshormone schütte ich aus? Weil es beeinflusst ja alles dein Wohlbefinden.
Ja,
Und
selbstverständlich.
ja, dann habe ich hier im Endeffekt gesagt, also ich sagte jetzt, was ich machen würde mit so einem großen Geschwür. Ich würde zwei Dinge machen. Ich gebe dir keine Garantie und das ist jetzt auch nur das, was ich machen würde. Es war richtig auch, dass du zu den Ärzten gegangen bist. Das erste, was ich machen würde, wäre kalt zu duschen. Mache ich so oder so jeden Tag,
Oh,
aber speziell und zwar 365 Tage im Jahr. Und zwar speziell über dieses Geschwür drüber zu gehen, also kalt abzubrausen. Und das zweite ist quasi sich hinzusetzen und zu meditieren, Ruhe zu finden. Aber nicht passiv. Ja, viele verstehen es immer falsch und sagen, ja, okay, einfach ruhig da liegen oder du gibst mir hier den Rat, zur Ruhe zu kommen. Heißt es jetzt, ich soll mich einfach hinflacken und mich ins Bett legen? Nein. Was ich meine ist, das ist eigentlich eine aktive Passivität, dass man sich hinsetzt, meditiert und vor allem sich darauf konzentriert, zu heilen und gesund zu werden. Das heißt, einen bestimmten Atemrhythmus zu atmen. Man kann sich die Fußsohlen massieren, gewisse Triggerpoints abgehen, gewisse Meridianpunkte meine ich. Und sich Gesundheit vorzustellen, zu visualisieren, in dem Fall zu visualisieren, dass dieses Geschwür dann langsam abklingt und weggeht. Und das habe ich ihr empfohlen zu tun, nachdem ich ihr die Frage gestellt habe, was war denn bei dir eigentlich so los in letzter Zeit? Weil ich denke nicht, dass der Körper solche Warnschüsse oder nicht nur Warnschüsse, auch Krankheiten eigentlich aufkommen lässt, ohne dass es da davor gewisse Signale gibt. Und in ihrem Fall war es so, dass sie eben die letzten 2, 3 Wochen komplett ausgebucht war. Sie hat so gut wie gar nicht geschlafen, schlecht geschlafen, war von einem Termin, ist von einem Termin in den anderen gehetzt und hat keine Zeit für sich gehabt. Also hat im Endeffekt sehr, sehr ungesund gelebt. Und was eben alles dazu gehört, ja, wenig zu trinken, viel Zucker zu sich zu nehmen und der Körper merkt sich einfach alles. Also,
Ja.
um es kurz zu machen, ich habe ihr das empfohlen und sie ist am Montag zu mir gekommen damit und am Donnerstag hatte sie dann den Arzttermin, wo das dann entfernt werden sollte. Und ich habe ihr gesagt, es wird nicht schaden, wenn du bis zum Donnerstag einfach mal so vorgehst. Hat sie dann auch gemacht und nach 2 Tagen angerufen und gesagt, Markus, es ist alles weg, kein Geschwür mehr da. Und das war dann der Moment, wo ich echt gefeiert habe und es ist einfach ein tolles Gefühl, weil es war ein kleines Gespräch gewesen, 5 oder 10 Minuten, und es hat so eine Riesenwirkung gehabt. Man hat sich mal überlegt, es ist eigentlich der Hammer. Da sieht man, was es dann mental und geistig ausgelöst hat in der Einstellung von der Person. Und das ist ein Beispiel von vielen. Ein anderes Beispiel ist, dass ich letztes Jahr einen Zeckenbiss hatte und diesen Zeckenbiss auch selbstständig auskuriert habe. Und ja, klar, Zeckenbiss kann man sagen, das ist eigentlich kein großer Act, aber man weiß auch, dass die Zecken halt gewisse Krankheiten übertragen können. In meinem Fall war es so, dass es mir echt alles andere als gut ging bei dem Zeckenbiss. Ich habe die Zecke erst 48 Stunden danach rausgemacht und hatte dann auch danach plötzlich, im Kurs war das, ist mir das Wasser aus der Nase rausgeflossen und ich hatte Gliederschmerzen und es ging mir echt alles andere als gut. Und ich habe auch verstanden, worum es ging, habe aber niemandem davon erzählt. Also ich bin wieder zum Arzt gegangen und habe anderen Leuten davon erzählt, weil ich wusste, dass die erste Reaktion erstmal Panik ist. Ja, du wirst im Endeffekt mit den Risiken konfrontiert. Pam, ist dir klar, was passieren kann? FSME, Borreliose, Meningitis, alles Mögliche. Und natürlich kann man da sagen, hey, du weißt schon, Thema Verantwortung, ja, das ist schon nicht ohne, aber ich bin eben der Meinung, dass wir Selbstheilungskräfte haben. Habe mich dann selber auch schlau gemacht, bin auf Robert Franz gestoßen, den Heilpraktiker, habe mir Citricidal, also Grapefruitkernextrakt bestellt, habe das eingenommen, habe meditiert, einfach gewisse Meridianpunkte massiert, abgeklopft und habe einfach darauf geachtet, dass ich komplett mit meiner gesamten geistigen Energie, also 100%, mich Richtung Gesundheit ausrichte und nicht daran denke, was passieren könnte. Und nach ungefähr, ich würde sagen, es hat schon ein bisschen gedauert. Also 2, 3 Wochen oder vielleicht nach einem Monat ging es mir dann wieder da war ich wieder bei 100%. Aber es ist immer permanent besser geworden. Und da bin ich einfach stolz drauf. Und es zeigt mir auch, dass es einfach da noch mehr gibt in Richtung Selbstheilungskräfte. Und Thema Junk DNA. Also ich weiß nicht, hast du schon, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Junk DNA, was es ist. Das ist quasi so ein Teil der DNA, den man heute noch nicht wirklich zuordnen kann. Also vor 10 Jahren im Abi habe ich noch gelernt, dass 98% der DNA quasi keine Funktion hat und nur 2% wirklich kodierend sind, also Proteine kodieren und Funktionen haben wie das Bilden von Haaren, Nägeln und so weiter. Und inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Also die Forschung ist weiter. Man hat da auch, gab es irgendwie noch eine andere Forschungsgruppe, die dann gesagt hat, 80% der DNA würden quasi funktionieren und haben dann auch eine Funktion. Und dann gibt es auch ganz andere noch Forschungsgruppen. Also es ist momentan das Forschungsgebiet. Was ich damit sagen will, ist, noch haben wir längst nicht das gesamte Bild davon, was eigentlich in uns steckt und welche potenziellen Kräfte oder Selbstheilungskräfte da noch drin sind. Also das ist natürlich heute in dem Podcast nicht groß wissenschaftlich, sondern vieles ist auch Spekulation und vieles ist auch einfach gefühlsbetont beziehungsweise basierend auf Erfahrungen. Aber ich denke, das wird viele voranbringen, wenn man sagt, allein schon die Tatsache, du hast es zwar, Aber jetzt frag dich doch mal, warum so ein Geschwür da sein kann. Gibt es da eine logische Abfolge, wie du gelebt hast oder wie du mit deinem Körper umgegangen bist, weshalb jetzt dieses Geschwür oder diese Erkältung oder was auch immer da ist? Und ja, jetzt habe ich einiges geredet. Wie siehst du das, Eva? Was kannst du dazu sagen?
Also ich muss da, glaube ich, jetzt nochmal den Spruch meiner, ich habe eine sehr gute medizinische Heilpraktikerin, die auch mit Elektroakupunktur-Messverfahren nach Dr. Voll, ist wieder ein anderes Thema, kann jeder nachschlagen, was das bedeutet, Messungen durchführen kann. Und die hat in ihrem Wartezimmer einen Spruch und den finde ich eigentlich so treffend immer. Rede du mit ihm, sagte die Seele zum Körper, auf mich hört er nicht. Ich werde krank werden, sagte der Körper, dann hat er Zeit, auf dich zu hören.
Ja.
Und es ist genau der Punkt, wo du sagst, es gibt mittlerweile immer mehr, auch sehr viele Ärzte und immer mehr Menschen und auch Forscher und Wissenschaftler, die eigentlich die Meinung vertreten, dass nahezu jegliche Erkrankung, die wir bekommen, ein Resultat von einfach von Stress in unseren Zellen ist. Sei es nun psychischer Stress, körperlicher Stress. Wenn wir unserem Körper die Zeit lassen, dann heilt er sich von den allermeisten Dingen, kann er sich wirklich alleine heilen. Das gilt natürlich nicht bei ganz, ganz schweren Erkrankungen oder wenn schon ganz arg viel, wenn so das Kind richtig in den Brunnen gefallen ist, da kann ich dann vielleicht, dann brauche ich schon andere, muss ich schon andere Geschütze auffahren, auf jeden Fall. Aber sehen wir es doch einfach mal so, ich schneide mich in den Finger. Kein Mensch macht sich darüber Gedanken. Das passiert von alleine, dass das wieder zuwächst. Wenn es eine tiefe Wunde ist, dann desinfizieren wir sie, verarzten sie ein bisschen, verarzten nach dem landläufigen Sinne, machen eine Salbe drauf, machen Pflaster drauf, kümmern uns drum und dann wächst das alles von alleine wieder zu. Und
Ja.
so passiert sehr vieles permanent, wo wir gar nicht, ich meine, wir können davon ausgehen, für mich war eigentlich vor vielen Jahren, vielleicht möchte ich das ganz gerne nochmal hier anmerken, eigentlich so ein Schlüsselbuch, was ich wirklich jedem Menschen ganz, ganz, ganz arg ans Herz legen würde. Das heißt Intelligente Zellen vom Zellbiologen Bruce Lipton. Es ist ein wunderbares Buch, es erklärt wirklich für einen Laien verständlich, wie unsere Zellen permanent miteinander kommunizieren, wie jede dieser geschätzt 50 Billionen Zellen zu jedem Bruchteil von Sekunde, also immer genau weiß, was die anderen Zellen machen.
Ja.
Muss man sich mal vorstellen, Markus, das ist Wahnsinn. Und wir meinen immer, wir können hier mit unseren Gedanken, mit unserem Hirn, wir meinen immer, wir müssen unserem Körper einfach mal auch Zeit lassen, zu sagen, sich zu erholen, sich zu regenerieren. Das klingt jetzt vielleicht Hokuspokus, aber was ich schon sehr lange mache, ist, wenn mir irgendwas wehtut oder irgendwas ist, dass ich einfach sage, komm Jungs, meine Zellen sind immer Jungs, männlich, weil bei uns ist so, Jungs, macht euren Job, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Jetzt lasst mich nicht im Stich, ich weiß es nicht, aber ihr wisst, wo ihr hin müsst. Ihr wisst, und da stelle ich mir immer solche, wenn zum Beispiel eine Entzündung drin ist, da stelle ich mir immer, haben wir im Biounterricht gelernt, die Fresszellen. Dann stelle ich mir die immer vor, so klein, kraft, 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 sag jetzt auf, ihr Fresszellen, macht euren Job, fresst die entzündeten Zellen weg, aber hopp, hopp, hopp. Und also ich habe damit ganz ehrlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das klingt wirklich ein bisschen dubios, aber so in meinem Freundeskreis gibt es schon einige, die auch sagen, ja, wir reden sozusagen auch und reden unseren Zellen gut zu.
Ja, das fällt natürlich jetzt für viele in die Kategorie Hokuspokus und um Gottes Willen,
Ja.
was hast du denn genommen und so. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, was machst du denn eigentlich, wenn du mit Zellen redest? Du widmest ihnen einfach nur Aufmerksamkeit. Das heißt,
Ja.
dein Fokus in Form von Energie bedeutet also, dass du nicht einfach nur das Ganze vor sich hin plätschern lässt, sondern du gehst in dich und man weiß ja, also auch wenn man Martial Arts gemacht hat oder wenn man Kampfsport gemacht hat, dann wissen viele Leute mit Sicherheit, was ich meine. Wie war der Spruch nochmal? Energie folgt der Aufmerksamkeit oder Konzentration. Und genau das
Ja.
machst du damit auch. Dadurch, dass du mit denen sprichst, du könntest sie vielleicht auch einfach nur angucken oder keine Ahnung, aber du widmest dich dem. Du widmest dich aktiv deiner Gesundheit und deiner Heilung. Darum geht es, dass
Ja.
du die Energie
Ja, genau.
umlenkst, ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass das Thema Energie. Und noch angemerkt zu dem Thema davor und meinen großen Ja, was ich erzählt habe mit meinen zwei Geschichten da, es ist natürlich wichtig, dass wir auch Ärzte haben und Schulmedizin, und dass es Medikamente gibt, die einem helfen. Ich würde auch
Auf jeden Fall.
niemandem spontan sagen, du hast jetzt so ein Geschwür und jetzt hock dich einfach ein bisschen hin und meditiere und visualisiere da ein bisschen rum. Das ist
Genau.
nicht meine erste Empfehlung, sondern meine erste Empfehlung ist immer zu fragen, wie hast du eine Idee, wie das denn zustande gekommen ist, ja? Und dann auf jeden Fall zu sagen, begleite das auf jeden Fall mit einem Arztgang. Aber
Ja, auf jeden Fall.
es wird dir nicht schaden, wenn du dich hinsetzt und dich entspannst. Weil das ist eine ganz logische Sache. Je mehr Stresshormone du im Körper hast, umso mehr wird ja dann auch deine Heilung blockiert. Also
Ja,
Stresshormone und Heilung gehen ja nicht Hand in Hand zusammen, sondern das ist konträr, funktioniert ja nicht.
hast du völlig recht.
Aber noch zum Thema. Ich habe gesehen, dass bei dir auch der zentrale Punkt ist Quantenheilung beziehungsweise das Thema Energie. Kannst du da ein paar Worte dazu, ja, ein paar Sätze dazu sagen? Was ist Energie und welche Rolle nimmt Energie bei dir in der Behandlung ein?
Fällt mir jetzt gerade dazu ein indischer Bekannter hat, of course it's all energy. Wir sind energetische Wesen. Schon allein aus was bestehen wir zum Großteil?
Ja, Atome, also ja, Wasser letztendlich, aber
Aus,
Atome.
genau, aus Atomen, genau. Und wie sieht ein Atom aus und was passiert in dem Atom?
Es sind kleine Teilchen, also wir haben Elektronen, Neutronen, Protonen und alles
Genau.
schwingt, alles ist in Bewegung. Es ist eigentlich,
Genau.
ich habe mir das mal so vorgestellt, eigentlich ist es ja wie so ein Mini-Sonnensystem, ja, wenn man so ein Atom sieht. Das ist, in der Mitte ist die Sonne und dann hast du so Planeten, die um die Sonne herumkreisen. Und eigentlich ist es
Ja.
auch wie ein Atom aufgebaut ist, nämlich mit Protonen, Neutronen im Kern
Genau.
und dann die Elektronen, die auch drumherum schwirren. Das ist eigentlich alles dann Schwerkraft oder Anziehung. Und das meiste ist ja nur Raum. Also wir haben 99% Raum im Atom. Und wenn man sich das mal klar macht, was es bedeutet, dann ist es, finde ich,
Dann
einfach revolutionär von der Konsequenz her.
ist es nicht mehr so Hokuspokus, weil das haben wir eigentlich alle im Chemieunterricht gelernt. Dann kann man sich einfach mehr vorstellen, dass das hier kein Hokuspokus ist, wenn man sagt, it's all energy.
Ja, es ist alles in Bewegung letztendlich und man kann sich das auch ganz einfach vorstellen. Einfaches Beispiel ist, erklär mir, wie das Internet funktioniert, also wie WLAN funktioniert. Da hast du auch keine Drähte oder keine Kabel, sondern es ist eine Verbindung da, aber die siehst du nicht. Genauso wie du auch ultraviolettes Licht oder Infrarotlicht nicht wahrnehmen kannst, weil du eben nur beschränkt bist auf deine fünf Sinne, die du hast. Dass es aber noch Dinge außerhalb dessen gibt, ist nicht ausgeschlossen, einfach dadurch. Und von dem her, es ist mit Sicherheit etwas da und es spielt noch eine größere Rolle, als wir denken. Also Energie, Aufmerksamkeit, Konzentration, vieles ist noch im Argen in der Forschung. Und Quantenheilung, also welche Rolle spielt es dann bei dir in der Therapie oder genau, wie gehst du da vor?
Also Quantenheilung ist ja, das haben, gibt es mehrere Menschen, die da verschiedene Techniken entwickelt haben, wie sie das machen. Letztendlich ist es, man kann es auch Zwei-Punkt-Methode nennen. Im Prinzip fließt auch eine Art von Energie. Also ich kann dir einfach mal vielleicht ein Beispiel nennen. Ich habe eine längere Zeit im Pflegeheim ehrenamtlich gearbeitet und hatte eine ältere Dame. Die kam ich an einem Tag und sagte so, oh, ihr tut alles weh, sie fühlt sich gar nicht gut. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal was ausprobieren bei Ihnen? Und habe sie eigentlich so, wie ich es im Kurs, im Seminar gelernt habe, meine zwei Finger, die Zeigefinger, einen vorne auf die Brust, einen im Rücken und habe einfach nur ganz, ganz liebevolle Energie fließen lassen. Also jetzt in Gedanken, ich kann mir da immer ganz gut die Menschen so als Baby vorstellen, als ganz klein. Ich gehe dann ganz weit zurück und schicke einfach eine ganz, ganz ein helles Licht oder es ist schwierig. Hört sich vielleicht jetzt auch ein bisschen wie Hokuspokus an, aber ich habe gemerkt dann, wie sie immer entspannter und ruhiger wurde und auf einmal, ich habe gar nichts gesagt, ich bin nur einfach ruhig dagestanden, habe ruhig geatmet. Hab so in Gedanken so meinen ruhigen Atem so auf sie überschwappen lassen und habe einfach eine ganz liebevolle Energie reingesteckt. Und auf einmal strahlt sie mich an und sagt, wie aus dem Off raus, das war eine Schwäbin, sagt sie, gell, mit Liebe kann man ganz viel heilen. Und es war so, es war so, ich habe nichts von Liebe gesagt, ich bin einfach nur da gestanden und habe sie liebevoll berührt. Mit zwei Fingern.
Also der Spruch gefällt mir richtig gut. Sehr gut gefällt mir.
Ja.
Mit Liebe kann man alles heilen. Gut.
Aber ganz klein. Ja, Liebe ist eine ganz wunderbare Energie. Da gibt es auch Forschungen darüber, wo wenn wir quasi rosa-rote Brille, wenn wir verliebt sind, wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben, wo diese Energie gemessen werden kann. Und das ist eine ganz, ganz heilsame Energie.
Ja, also unabhängig davon, ob man, was man jetzt davon hält. Wie soll ich sagen? Ich finde, wichtig ist die Offenheit, dass man sich diesen Dingen auch öffnet. Denn dass es in Anführungszeichen Wunderheilungen gibt, das hört man ja auch immer wieder, dass Leute Krebs besiegen oder andere schwerwiegende Krankheiten besiegt werden können. Das ist aber keine Wunderheilung, sondern man kann es mit Sicherheit auch mit irgendwelchen Mechanismen erklären. Nur weil wir jetzt in unserem Zeitalter noch nicht so weit sind, dann heißt es nicht, dass es kompletter Schwachsinn ist oder Hokuspokus. Ich meine, die Menschen vor 300 Jahren, die würden heute auch sagen, hey, was macht ihr da mit dem Interview? Ihr haltet zwei so Teile in der Hand und seid kilometerweit voneinander entfernt. Und
Und ich höre dich trotzdem, Markus.
genau, und im Endeffekt, das ist doch auch Zauberei und Magie, was ihr da habt. Von dem her, nur weil man es nicht versteht, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Ja. Aber super.
Ja.
Also ich würde mal sagen, damit können wir auch die Zuhörer einfach mal mit dem Gedanken lassen und uns das Ganze mal sacken lassen. Ich möchte ganz gerne noch auf das Thema Neuroplastizität eingehen, also Nerven und wie sich Nerven verändern können. Aber das machen wir dann wieder nach einer kleinen Pause. Okay?
Okay, also,
Bis gleich.
bis gleich, ciao.
Welcome back. Wir sind nochmal da mit Eva Walter, psychotherapeutischer Heilpraktikerin aus Stuttgart und dem Thema Neuroplastizität. Neuroplastizität heißt letztendlich einfach, dass unsere Nerven plastisch sind. Das heißt, Nerven können sich noch verändern, also ihre Struktur verändern. Früher dachte man ja, dass wenn wir mal ausgewachsen sind, ja 18, 20 Jahre oder Mitte 20, dass das Gehirn quasi fix bleibt und sich nicht mehr verändern kann in der Struktur. Heutzutage weiß man, dass es anders ist. Das heißt, man kann bis ins hohe Alter Veränderungen in der Struktur von Nerven bewirken oder einleiten. Das ist jedenfalls mein Verständnis. Ist es richtig, Eva?
Also so sehe ich's auch. Ich hoffe, es hört uns kein Neurologe zu, der es vielleicht noch viel genauer erklären würde. Aber ich denke, so können wir es eigentlich erklären, sonst wird es zu wissenschaftlich. Also früher ist man, wie du sagtest, davon ausgegangen, dass wir mit so und so vielen Gehirnzellen auf die Welt kommen, dass keine neuen mehr dazukommen. Dann ist man irgendwann übergeschwenkt, ist man noch dabei geblieben, dass wohl die Gehirnzellen sich wirklich nicht mehr erneuern, aber es haben neue Synapsen gebildet werden und das Allerneueste ist, dass sogar Hirnzellen sich erneuern. Also auf dem Gebiet, ich habe da auch einiges gelesen, da ist sehr viel Bewegung. Gibt es immer wieder neue Forschungen. Also lernen bis ins hohe Alter, ja, kein Problem.
Die Frage ist natürlich, was macht man jetzt mit dem Wissen und warum ist es überhaupt wichtig? Es ist wichtig, weil wir uns auf dem Wege verändern können und Veränderung bis ins hohe Alter möglich ist. Das heißt, Gewohnheiten zu ändern, neue Gewohnheiten zu etablieren. Du hattest ja gesagt, dass du über den kinesiologischen Test quasi auf Klopfebene, ich nenne es jetzt mal körperliche Ebene, sehr viel bewirken kannst und die richtige Information oder erstmal den Glaubenssatz entdeckst und bestätigst, der in der Person vorhanden ist, dann aber auch quasi das auflösen kannst auf körperlicher Ebene. Ja, das heißt, du hast ja erklärt, dass alles gespeichert ist letztendlich. Wenn wir jetzt aber in Richtung Neuroplastizität gehen und wie wir unser Gehirn selber, und das kann jeder auch nachschlagen oder auch selber nachrecherchieren, wie wir unser Gehirn wirklich selber von der Struktur her ändern können, dadurch, was wir denken, und was für Routinen wir haben, dann ist es ja für uns als Coaches oder Therapeuten nochmal extrem relevant, richtig?
Ja, hast du völlig recht. Wobei das ja witziger, ich warte mal, ich suche mal hier kurz was aus. Es ist ja eigentlich witzigerweise ja eigentlich gar nichts, letztendlich nichts Neues. Also im Talmud hat schon, darf ich es mal vorlesen kurz?
Oh, Talmud, okay. Damit hätte
Im
ich nicht
Talmud.
gerechnet, aber gerne, ja.
Ja. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden dein Handeln. Achte auf dein Handeln, denn es werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Schicksal. Da steckt ja eigentlich schon, eigentlich das, da steckt ja schon sehr, sehr viel drin. Sowohl im Positiven, ich sage es jetzt einfach mal ganz schwarz-weiß, sowohl im Positiven als auch im Negativen.
Ja, hochinteressant, vor allem, weil ich den Spruch auch schon längst, ich glaube vor Jahren schon irgendwann geteilt habe über Social Media. Aber ich dachte, das wäre käme aus dem Fernen Osten, also mehr Richtung China oder mehr in der buddhistischen Philosophie quasi verankert. Aber interessant, okay, das ist auch.
Meines Wissens kommt es aus dem Talmud. Also ich habe irgendwie mal, kann mir noch mal nachgoogeln, wer es wen interessiert. Ich meine, es ist aus dem Talmud.
Ja. Ich finde, es ist wichtig, dass man den Leuten und auch denjenigen, die jetzt hier zuhören, praktische Tipps gibt, was sie machen können, um eine gewisse Veränderung einzuleiten oder sich wirklich auch zu verändern. Und was ich festgestellt habe, und da bin ich jetzt ganz gespannt auch auf deine Meinung, ist, du kannst Neuroplastizität aktivieren, starten, in Gang bringen, dadurch, welche Fragen du dir selber stellst durch deinen inneren Dialog. Das Entscheidende ist, welche Fragen du dir selbst täglich stellst, um quasi neue Verbindungen, neue Synapsen etc. im Gehirn zu erstellen.
Ja, oder welche hinderlichen Glaubenssätze du durch Glaubenssätze austauscht, die dir besser gut tun einfach. Und das sind ja dann diese Gedanken, die man dann, auf die man so seine, ja, Energie folgt der Aufmerksamkeit, auf die ich dann meine Aufmerksamkeit richte und die ich dann dadurch, es ist auch ein abgedroschenes Wort, aber es stimmt, die ich dann dadurch in mein Leben ziehe, indem ich quasi auf das, was mir gut tut, meine Aufmerksamkeit richte. Und dadurch wird es auch immer wieder bestätigt, immer wieder aktiviert, wenn ich morgens aufstehe und mit guten Gedanken rausgehe und gucke. Schaue, was gibt Schönes und nicht schon denke, oh, heute wird das passieren und das und der ist bestimmt wieder, mein Kollege ist wieder bestimmt schlecht gelaunt, dann wird das Kollege sicherlich schlecht gelaunt sein. Aber wenn ich einfach positiv gestimmt rangehe, dann sind wir manchmal erstaunt, wie sich doch manche Dinge eigentlich so zu einem positiven, ja, positiv lösen. Und auch das bestätigt uns immer wieder und auch das macht quasi dann, stabilisiert, tut diese Wege sozusagen im Hirn, wie soll ich sagen, vielleicht kannst du es besser ausdrücken.
Also ich habe da immer die Metapher, das Bild vor Augen von einer Autobahn, von einem Highway. Nehmen wir irgendeine Erinnerung oder irgendeinen Gedanken und du feuerst im Endeffekt jedes Mal diesen Impuls durch deine Synapsen durch. Und dieser Gedanke gewinnt dann Momentum an Kraft. Er triggert gleichzeitig biochemische Reaktionen in deinem Körper. Zum Beispiel, du erinnerst dich an. Ja, man weiß es ja sogar vom Sport, vom Leistungssport, dass die Leistungssportler Mentaltraining machen und die Muskelaktivität sogar nur durch die Vorstellung von ihrer Sportart erzeugt wird. Nehmen wir an, du erinnerst dich jetzt an, keine Ahnung, du bist in der Achterbahn und Europapark Rust, wo es dann halt richtig bergab runtergeht, oder du erinnerst dich vielleicht an keine so gute Erinnerung, irgendwas Traumatisches. Und allein durch die Erinnerung, dadurch, dass du diesen Film nochmal abspielst in deinem Kopf, schüttet dein Körper Stress aus.
Ja, klar.
Genau. Und was war jetzt nochmal der Punkt, den du vorgebracht hast?
Jetzt haben wir irgendwie
Ja,
den Faden verloren.
genau, du
Ja,
hattest.
ich hab, wir hatten es eigentlich mit den Gedanken. Gedanken sind auch Energie. Und wenn ich mich da, wenn ich die, die hinderlichen Glaubenssätze durch positive Glaubenssätze austausche und nicht morgens aufstehe und jetzt mal ganz schwarz-weiß sage, wird bestimmt wieder ein Scheiß-Tag heute. Dann gehe ich schon mit dieser Energie raus und dann schießt mir das durch den Kopf die ganze Zeit, so wie du sagst, auf der Autobahn, Scheiß-Tag heute, Scheiß-Tag heute. Wenn ich aber rausgehe und sage, ach, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, das hört sich jetzt ziemlich banal an, aber ich sage zum Beispiel auch immer zu meinen Patienten, krümmt euch mal und macht euch ganz klein und sagt dann, es geht mir so gut. Dann müsst ihr lachen, das geht gar nicht anders. Man kann in so einer Haltung nicht sagen, es geht mir gut. Und umgekehrt, wenn ich fröhlich in die Welt rausschaue, dann fällt es mir ganz schwer zu sagen, es geht mir ganz beschissen, das passt einfach nicht zusammen. Und allein schon, das weißt du jetzt wieder aus dem Sport, allein schon diese Körperhaltung, wie ich in den Tag starte, wie ich gehe, was ich ausstrahle. Das festigt schon diese Verknüpfungen in meinem Kopf. Es werden positive Transmitter ausgeschüttet, die mir gut tun und nicht welche, die mich runterziehen, sagen wir es mal so.
Absolut, absolut, ja. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Also dazu noch gesagt, klar, deswegen gehen auch so viele Therapien über das Körperliche, denn es ist unmöglich, dass du fröhlich bist und gebeugt durchs Leben gehst. Andersrum, es ist unmöglich, traurig zu sein und mit gehobener Brust zu laufen. Und deswegen ist der erste Schritt auch über das Körperliche zu gehen. Und das ist was, was man morgens oder abends auch üben kann, vor dem Spiegel, ja. Wie gesagt, das ist was. Da bist du für dich intim, das machst du persönlich, da guckt niemand zu, aber du arbeitest mit dir selbst, das ist ganz wichtig. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, was wir vorher hatten, war die Sache mit den Highways, mit den Autobahnen der Nervenzellen. Wenn du immer irgendeinen elektrischen Impuls, das ist jetzt meine eigene Interpretation. Wie gesagt, hier geht es nicht groß um Wissenschaftlichkeit heute in dem Podcast, sondern das ist jetzt einfach mein Gedankengang. Wenn du diesen elektrischen Impuls immer wieder durchjagst von dem Trauma, von der Erinnerung, die du hast, dann wirst du auch diese Straße quasi immer sauber halten. Wenn du aber bewusst entscheidest, dich nicht mehr daran zu erinnern, was natürlich eine Herausforderung ist, es ist gar keine Frage. Veränderung ist möglich, aber ist nicht einfach. Und quasi diesen Gedanken nicht mehr hast oder dieses Erlebnis dir nicht mehr auf Autoplay im Kopf immer wieder vorspielst, dann wird auch diese neue, also das ist ja das, was die Hirnforschung zeigt, dann wird auch diese Verknüpfung im Gehirn irgendwann wie so eine alte Straße zugewuchert sein von Unkraut und es wird diese Verbindung dann nicht mehr existieren, oder? Das ist das, was ich.
Ja, so sehe ich das auch. Hast du völlig recht. Einfach mal diesen Highway verlassen, auf die Landstraße abbiegen. Auf dieser Landstraße, also man kann das ja wirklich bilderreich machen, auf dieser Landstraße auf einmal Ruhe zu empfinden. Ganz andere Pflanzen, Tiere sehen. Das ist, man sagt ja immer mal, die ausgetretenen Wege verlassen und neue Wege gehen. Da gibt es auch so einen schönen Spruch. Da fällt einer immer wieder ins gleiche Loch rein. Er geht immer wieder die Straße lang, er fällt immer ins gleiche Loch rein. Am Anfang also sinngemäß, kommt er kaum mehr raus. Irgendwann lernt er besser rauszukommen. Irgendwann lernt er auch, um das Loch rumzugehen. Aber irgendwann eines Tages steht er da und denkt, wieso gehe ich eigentlich immer diesen bescheuerten Weg, wo ich immer Gefahr laufe, in dieses Loch zu fallen? Gehe ich doch einfach mal einen anderen Weg. Und
Ja,
das ist
super.
auch schon so ein Bild.
Super bildlich gesprochen, klar, mal die Landstraße zu nehmen, mal die schönen Pflanzen da zu beobachten. Und ich habe auch noch eine Sache, die ich aus dem Buch von Veit Lindau, Erfolgsbooster, teilen möchte. Denn wie ich eingangs erwähnt habe, ist eine der effektivsten Methoden meiner Meinung nach, um die Neuroplastizität zu aktivieren, wenn du dir selbst Fragen stellst, weil dann bist du auch dazu, dann bindest du dich zu Antworten oder nach einer Lösung oder nach einer Antwort zu suchen. Und da kommt es darauf an, dass du dir die richtigen Fragen stellst. Und das ist zum Beispiel super in dem Buch von Veit Lindau. Das habe ich mir als Abendroutine etabliert, nämlich mit zwei oder besser gesagt drei Blöcken. Der erste Block ist Dankbarkeit, der zweite Block ist Ziele und der dritte Block ist Warum. In dem ersten Block Dankbarkeit hat man drei Fragen und also gerne an die Leute, die sich das jetzt anhören, ihr könnt euch das gerne aufschreiben. Erste Frage, wofür bin ich heute dankbar? Zweite Frage, wer hat mich auf welche Weise beschenkt heute? Dritte Frage, was habe ich heute genossen, was nicht selbstverständlich ist?
Wunderbar, ja.
Block der Ziele. Erstens, was habe ich heute bezüglich meines Ziels gut gemacht? Und da braucht man natürlich erstmal ein Ziel. Das heißt, man muss wissen, was ist eigentlich mein Ziel? Zweite Frage, was habe ich heute bezüglich meines Ziels erkannt? Und dritte Frage, was kann ich morgen bezüglich meines Ziels noch besser machen? Und im dritten Block, warum, stellt man sich einfach nur die Frage, was ist mein Warum? Warum stehe ich morgens auf? Was ist mein Warum? Warum ich das überhaupt alles mache, was ich tue? Und ich kann eins sagen. Ich empfehle jedem, das einfach mal nur für 30 Tage zu machen. Es gibt viele verschiedene Abendroutinen und der ganze Motivationsbereich ist natürlich auch voll damit, was ich sehr positiv finde. Ich habe mit diesen Fragen sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, denn meiner Meinung nach muss man sich heute seine eigene Informationskultur erschaffen, weil sonst macht es jemand anders für dich. Du kannst den TV, den Fernseher einfach anschalten und dich berieseln lassen mit allem möglichen Schrott
Genau.
oder mittlerweile auch im Internet. Aber wenn du das hier machst, dann muss dein Gehirn aktiv denken und du erinnerst dich jeden Tag daran, wo es hingehen soll. Und das macht, ich lade jeden ein, das mal zu probieren. Es macht einen riesen Unterschied, finde ich. Und es ist auch eine Sache, die natürlich sehr persönlich ist, die man sich vor allem aufschreibt. Das heißt, ich habe mir das in so einem kleinen Buch aufgeschrieben, die Fragen. Und ich gehe diese Fragen jeden Abend durch. Und wenn ich möchte, dann schreibe ich mir auch Antworten dazu auf. Das muss ich nicht immer machen, aber ich sage mir die Antworten auf und wenn ich feststelle, dass ich was Wichtiges habe, dann schreibe ich mir das auch auf. Und das wird zu einem der machtvollsten Tagebücher, die du jemals machen wirst. Weil du wirst dann, wenn du dir das mal durchliest, was du vor ein paar Wochen geschrieben hast, dann denken, hey, das ist, was kann ich in Bezug auf mein Ziel noch besser machen? Hammer, was ich da aufgeschrieben habe, weil das hätte ich sonst längst vergessen. Und ich mache das im Rahmen meiner Morgenroutine auch, dass ich mir dann das, was ich abends aufgeschrieben habe, dann nochmal morgens anschauen. Also sehr stark empfehlen.
Und man wird überrascht sein, ein paar Wochen das liest, was man doch alles schon erreicht hat, von den Zielen, die man sich vor ein paar Wochen aufgeschrieben hat.
Das ist das nächste Jahr, absolut. Also,
Ja.
also wenn ich jetzt zum Beispiel dann zum Juni oder zum Mai dann zurückgehe, dann denke ich, ah, das hab ich dann auch so erlebt. Also das kam dann wirklich so, wie ich mir das auch aufgeschrieben habe. Und das ist schon krass, also wirklich krass, ja.
Ja. Self-fulfilling prophecy.
Okay,
Da
ja.
ist auch was dran, hat man auch schon sehr oft gehört, aber es ist einfach, ja, ich ziehe die Dinge auch wirklich in mein Leben, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, auf die ich die Aufmerksamkeit richte. Und wenn ich negativ ich sage es jetzt einfach mal ganz schwarz-weiß, wenn ich negativ durchs Leben laufe, werden auch mein Unterbewusstsein, meine Glaubenssätze, das ganze Negative, was ich mir zurecht denke, das wird dann auch reinkommen in mein Leben. Also davon bin ich fest überzeugt. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man Leute denkt positiv, think positiv und dann ist alles wunderbar, dann habt ihr keine Probleme mehr. Nee, darum geht es nicht. Wir werden immer wieder Erfahrungen machen, die vielleicht jetzt nicht so toll sind, wo man sagt, hätte man darauf verzichten können, aber das Leben ist halt nicht immer nur bergauf. Ich meine, mir hat auch mal jemand so ein gutes Bild gesagt, wenn ich auf einen Berg steige, muss ich auch irgendwann mal wieder ins Tal runtergehen.
Ja, klar, vollkommen richtig. Das ist ja auch das Kennzeichen von der dualistischen Welt, in der wir leben. Weiß, schwarz, obwohl auch vieles grau ist. Es gibt wenig, was komplett 100% schwarz ist oder weiß ist, sondern vieles hat Grautöne. Aber natürlich richtig.
Oder
Und,
bunt.
oder bunt sogar, klar, gibt alles. Welche Rolle spielt denn, und das ist dann die abschließende Frage, welche Rolle spielt denn Eliminierung bei dir im Prozess vom Coaching? Und mit Eliminierung meine ich beobachte ganz oft, dass die Menschen einfach überladen sind an Dingen, überladen an Informationen, überladen an Angeboten, überladen an allem eigentlich. Und ich persönlich sehe mich als Coach eher als jemand an, der für Leute ausfiltert. Gerade auch im Fitnessbereich. Wenn die sagen, ja, soll ich jetzt Carbs, wie soll ich mit Kohlenhydraten umgehen? Wie soll ich, keine Ahnung, meine Workouts aufbauen und so weiter? Es gibt ja zigtausende Programme und Angebote und alles da draußen. Und ich denke, die Herausforderung für unsere Gesellschaft ist es jetzt, dass wir die richtigen Informationen finden und dass das ganze Thema, die ganze Detox-Industrie auf allen Ebenen, ob körperlich oder auch geistig-mental, dieses Entschlacken, dieses Entgiften, dieses Abbauen, dieses Weniger ist mehr, dass es immer mehr kommen wird. Und welchen Prozess hat die Eliminierung, sage ich mal, bei dir in deinem Coaching?
die Eliminierung. Eliminierung, das ist Eliminierung ist für mich so ein bisschen ein negatives Wort. Können wir irgendwie ein anderes Wort finden für wie
Ja, oder dieses, sagen wir mal, ich mache es mal ganz konkret. Hast du das Gefühl, dass den Leuten Klarheit fehlt, die zu dir kommen?
Ja,
Oder
auf jeden Fall, weil ich meine, es fängt ja schon damit an, wenn ich heute irgendwas habe, dann gehe ich ins Internet, dann google ich. Und das Problem ist schon oft, was heißt Problem? Ich habe ja schon irgendwie innerlich habe ich ja schon eine Meinung. Und ich werde auch dann, da sind wir auch wieder bei den Glaubenssätzen, ich werde dann auch schon nach den Dingen suchen, die das bestätigen, was ich sowieso schon denke. Also insofern, das ist auch wieder, suche ich die Information raus, die jetzt eigentlich das wieder bestätigt, was ich tief innen drin eh schon denke. Und da jemanden an die Hand zu nehmen und einfach mal zu schauen und mal die kleinen Schritte machen. Wie du gerade gesagt hast, hier, es gibt die Diäten und dies und jenes und Zell und diese Workout und diese Sachen und irgendwann ist man völlig konfus und will eigentlich gar nichts mehr machen. Lieber, ein, zwei, drei wenige Veränderungen im Leben erstmal und die richtig, da haben wir es auch wieder mit der Routine, die erstmal richtig etablieren und nicht jedem Hasen hinterherjagen und ach, da habe ich das gelesen, da habe ich die Diät gelesen, jetzt probiere ich die aus und jetzt mache ich das und jetzt mache ich jenes und letztendlich verliere ich mich im Dschungel der ganzen Angebote. Einfach mal wieder zurücknehmen, zur Ruhe kommen, mal gucken, wer bin ich, was will ich, was tut mir gut zu spüren.
ja, der Versuchung standzuhalten, denn es muss ja irgendwie kompliziert sein, oder? Es kann nicht einfach sein. Einfach ist langweilig, einfach ist überholt. Es muss komplex sein,
Nein,
oder?
das ist es eben nicht. Da müsste es jetzt den Quantenheilungsmenschen hören. Wenn es nicht einfach ist, dann ist es nicht Quantenheilung oder dann ist es nicht, weil es ist, wir nehmen alles, das ist ja auch schon wieder so in unserem, es muss alles mit Anstrengung verbunden sein. Es muss alles, muss sich alles erarbeiten. Das ist ja auch so ein Thema. Da können wir noch mal einen ganzen Abend füllen. Es ist ja auch immer so drin, man muss sich für was anstrengen, um was zu erreichen. Kennen Sie das Thema? Es ist ja nichts umsonst. Man muss sich dafür anstrengen, man muss das und das machen und du musst das machen und da musst du dich durchbeißen. Und immer diese Worte, nein, einfach mal nur sein. Also, wir hatten es neulich schon mal, dubi-dubi-du, also von dem Quantenphysiker, die Aussage, so sollte eigentlich das Leben stattfinden. Du und bi, einfach nur mal. Im Hier und Jetzt genießen gibt es auch ganz viel Literatur zu dieser Aussage, Leben im Hier und Jetzt. Aber es sind oft auch wirklich ganz einfache Dinge. Einfach nur mal tief durchatmen, mal mit allen Sinnen wieder Dinge wahrzunehmen, zu riechen, zu fühlen, zu
Ja, ich
spüren,
finde,
zu hören,
ja.
zu schmecken, zu. Ja.
Ja, ich finde, du hast es auch bei unserem allerersten Treffen ganz gut gesagt. Wenn etwas nicht das Qualitätssiegel oder Güte, wenn dieses Qualitätssiegel made by Stress nicht dabei ist, dann ist es wohl Schrott.
Ja, so sind so viele Leute programmiert. Ich nenne es jetzt wirklich bewusst Programmierung.
Made by Stress in Germany.
Genau.
Deswegen ist es gut,
Hart
sozusagen.
erarbeitet. Ich habe mir meinen Erfolg hart erarbeitet.
Ja, dagegen spricht ja auch nichts. Ich meine, man kann ja auch 12, 14, 16 Stunden am Tag was machen, aber heißt ja nicht, dass man seine Leidenschaft nicht gefunden hätte
Ja.
und es machen kann. Aber ich hatte es auch neulich in der Diskussion mit jemandem, dass wir uns dabei in dem Prozess auch gerne selbst verarschen und es dann immer so ein gegenseitiges Hochschaukeln wird, um zu sagen, hey, ich kann mehr schlucken als du, ich kann noch mehr schlucken als du und so weiter. Und dass man quasi einfach sagt, boah, ich könnte jetzt eigentlich eine Pause vertragen, aber hey, wie stehe ich dann da?
Ja, genau. Ich bin, wenn man heute sagt oder sowas, mir geht's gut, ich bin vergnügt, ich bin zufrieden, dann wird es gleich, ja, dann hat aber nicht viel geleistet, sozusagen. Also wenn du jemanden triffst, den du schon lange nicht mehr gesehen hast und der sagt, oh, ich bin total im Stress, ich habe nur ganz wenig Zeit, reagieren wir ja auch manchmal dann. So, dass wir dann so instinktiv auch sagen, ja, ich bin auch im Stress. Das ist so ein Thema, dieses Wort Stress. Ich versuche das seit vielen Jahren einfach auch zu vermeiden, weil auch das macht was mit uns, wenn ich sage, ich bin gestresst. Ja, natürlich bin ich dann gestresst.
Absolut. Absolut. Ja, es ist trendy, gestresst zu sein. Du bist gestresst, ah, okay, mit dir ist alles in Ordnung, dann passt es ja, dann bin ich ja beruhigt.
Ja, genau, du bist gefragt und wir sind alle so gestresst und wir haben alle so viel um die Ohren und wir haben nie Zeit und böse Welt und jeder nervt uns und jeder stresst uns. Nee, wir selber entscheiden, was uns stresst und was uns nicht stresst. Und gut, jetzt kann man natürlich sagen, manche Dinge laufen ganz automatisch ab, dass wir uns durch das oder durch jenes gestresst fühlen. Aber wenn wir merken, dass uns das nicht gut tut, dann ist einfach vielleicht irgendwo Handlungsbedarf. Dann lässt man vielleicht jemand mal von außen drauf gucken, weil jeder hat ja unterschiedliche Themen, die ihn stressen. Wenn ich dir jetzt was erzähle, was mich stresst, sagst du, spinnst du? Das macht mir überhaupt gar nichts aus. Und umgekehrt finde ich vielleicht Sachen, die dir jetzt Stress in Gänsefüßchen machen, die mir nichts ausmachen. Und also ich denke, es ist immer Handlungsbedarf, dann, also wenn ich die ganzen Burnout, Erkrankungen, das passt einfach in diese Zeit. Stress, Stress, Stress.
Ja, ich finde auch ein ganz großer Punkt ist das Thema, im Englischen ist es abgekürzt FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt also, ich habe Angst davor, irgendwas zu verpassen. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und mal beobachtet, wie die Gesellschaft, wie die Kultur aufgebaut ist, auch mit der ganzen Werbung, mit dem Marketing. Angst ist ein extrem starkes Instrument in der Werbung, im Marketing. Ich meine, das führt jetzt wieder zum anderen Thema, aber jetzt, wo wir noch das Thema Stress haben, die Angst davor, irgendwas zu verpassen, ist sehr stark, ja. Die Angst davor, ich muss es machen, bloß, ich muss es bloß machen, ich kann es mir nicht leisten, es zu verpassen. Und dann gibt es natürlich auch Stress, der ist ganz normal, Stress, den du hast über 2, 3 Wochen, wenn du mal ein richtig heftiges Projekt hast, das ist klar, sobald dann die Entspannung aber folgt, ist alles in Ordnung, weil sobald es die Balance da ist, ist ja alles in Ordnung. Aber dann gibt es noch meiner Meinung nach so einen tiefer liegenden Stress, so einen existenziellen Stress, nenne ich ihn mal. Und der entsteht dann, wenn die Leute tief in sich drin selber wissen, dass das, was sie gerade machen, nicht das ist, was sie wirklich wollen. Und das vergraben sie aber in sich.
Ja, weil wir einfach meinen, man muss jetzt die und die, ich möchte die und die Person sein, ich möchte das, die und die Person darstellen. Ja, genau. Wenn man einfach nicht das Leben lebt, da gibt es einen sehr schönen Spruch von einem, ich glaube, ein rumänischer Dichter ist es. Also übersetzt sagt der, denn das Leben wäre ein verlorenes Gut, hat man nicht gelebt, wie man hätte leben wollen. Und das ist eigentlich für mich ein toller Spruch. Und da steckt einfach eine ganz tiefe Wahrheit drin. Wäre ein
Ja,
verlorenes Gut.
auf den Punkt. Okay, Eva, super. Jetzt haben wir dann auch noch das Thema Stress hier zum Schluss gemacht. Ich danke dir für dieses sensationelle Interview ganz herzlich.
Ja.
Das Segment ist doch länger geworden als geplant. Super. Wo kann man noch Infos von dir bekommen? Kontaktdaten etc.?
Auf meiner Internetseite www.praxis-evawalter.de, Eva Walter in einem Wort geschrieben.
Super, ich werde es verlinken und wünsche
Super.
dir noch einen wunderschönen Tag. Danke nochmal
Ja,
fürs Interview. Mach's gut.
frohes Weiterschwitzen. Ja, tschüss, Markus, bis
Also,
bald.
ciao. Das war die erste Episode von Coach Rush. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Mein Name ist Markus Rusch, Personal Trainer, aktiv in Stuttgart und Umgebung. Ich biete Indoor- und Outdoor-Training-Sessions sowie auf internationaler Ebene auch Skype- und WhatsApp-Coachings an. Kontaktieren könnt ihr mich über mein Kontaktformular auf www.rushpersonaltraining.com, per E-Mail an info@rushpersonaltraining.de oder auch über Instagram Direct Messaging an Rush Personal Training. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Wir sehen oder besser gesagt hören uns spätestens zur nächsten Episode.